RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Nach Angaben eines Regierungssprechers wird es bei dem Gespräch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Die radikal-islamische Hamas hat einen zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereit, 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Von der israelischen Regierung gab es zunächst keine Reaktion. Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
In Berlin-Lichtenberg sind am Nachmittag mehrere Personen in ein Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale eingedrungen. Nach eigenen Angaben wollten sie damit gegen den Wohnungsleerstand protestieren. Laut Polizei wurde das Haus in der Rusche-Straße inzwischen vollständig geräumt. Einige Demonstranten hätten das leerstehende Gebäude freiwillig wieder verlassen, andere seien von der Polizei hinausgetragen worden. In Rheinsberg haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. RBB-Reporter sprechen von bis zu 1000 Teilnehmern. Yvonne Krause, RBB 24.
Anfeindungen, Drohungen oder sogar körperliche Gewalt. Das sind Erfahrungen, die Schwule und Lesben im ländlichen Brandenburg häufig machen müssen. Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld.
In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21:25 verloren. Der Tabellenletzte stand schon vor dem Spiel als einer von 2 Absteigern fest. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern. Örtlich auch unwetterartig mit Hagel- und Sturmböen. Bei 23 bis 29 Grad ist es schwülwarm. Es ist 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Oliver Fritzl heute aus dem Studio von BR24 in München. Einen schönen guten Abend. Wer wird neuer Staatspräsident in Polen? Das entscheidet sich morgen bei der Stichwahl. Und die große Frage ist, kann das Land den Rechtspopulismus tatsächlich überwinden, wonach es bei der Parlamentswahl 2023 ja aussah? Oder kann die PiS-Partei beweisen, dass sie sich so tief eingeschrieben hat in den polnischen Staat, die Gesellschaft so weit gespalten hat, dass sie sich doch weiterhin über den Präsidenten an der Macht halten kann? Entsprechend intensiv und oft schmutzig ist dieser Wahlkampf geführt worden. Unser Polen-Korrespondent Martin Adam erklärt, wo die beiden Kandidaten noch Stimmen gewinnen wollen und warum ausgerechnet der drittplatzierte Kandidat, der gar nicht mehr zur Wahl steht, zum Königsmacher werden könnte.
J.D. Vance ist doch nicht gekommen. Der US-Vizepräsident hat abgesagt und stattdessen Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen geschickt, um bei einem Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC Wahlwerbung zu machen. Für Carol, also Karol Nawrocki, den Kandidaten der rechtspopulistischen Peace-Partei.
Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Kurz vor der Stichwahl um die polnische Präsidentschaft kämpft Nawrocki um Stimmen. Vor allem um die knapp 15%, die in der ersten Runde an den rechtsextremen Sławomir Mentzen gegangen sind. Mentzen platziert sich als Königsmacher und lädt beide Stichwahlkandidaten ein, zu Verhandlungen auf seinen YouTube-Kanal. 8 Verpflichtungen sollen sie unterschreiben, unter anderem gegen mehr EU-Kompetenzen, höhere Steuern und gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Nawrocki unterschreibt sie alle und legt noch einen drauf. Versprechen wir den Zuschauern, dass wir auch gegen den Green Deal und den EU-Vertrag Mercosur sind. Auch Rafał Trzaskowski geht zu Mentzen. Der Warschauer Stadtpräsident und liberal-konservative Kandidat hatte die erste Wahlrunde knapp gewonnen. Jetzt braucht auch er mehr Stimmen. Aber Trzaskowski unterschreibt nichts, verspricht aber eine harte Migrationspolitik und geht anschließend mit Mentzen ein Bier trinken. Der Versöhner, der Präsident für alle Polen, will Trzaskowski sein. Nawrocki wird im Wahlkampf von Skandalen verfolgt. Er soll einen alten Mann um dessen Wohnung gebracht haben, als Boxer und Türsteher, auch als Zuhälter gearbeitet haben. Trzaskowski präsentiert sich als das Gegenteil. Wählt einen Präsidenten, der Respekt hat vor anderen, der nicht nur an Werte wie Ehrlichkeit und menschlichen Anstand glaubt, sondern sein Leben danach ausrichtet. Trzaskowski tritt an für die regierende Bürgerkoalition von Donald Tusk. Auch die anderen an der Regierung beteiligten proeuropäischen Parteien unterstützen ihn, aber für den Wahlsieg braucht Trzaskowski vor allem Nichtwähler. Viele sind beim ersten Wahlgang zu Hause geblieben, weil sie enttäuscht sind von der Regierung, die kaum geliefert hat, auch aber eben nicht nur, weil der peace-nahe amtierende Präsident Duda Reformen blockiert. Also bittet Premier Tusk um Entschuldigung bei einer Demo vor etwa 150.000 Menschen.
Przepraszam. Tak, bo spodziewaliście się wszyscy, ja też.
Entschuldigung, ja, weil ihr alle habt erwartet, ich auch, dass es schneller geht, mehr und stärker wird. Ihr wartet auch auf das Wort bitte, das in der Politik selten vorkommt. Ja, ich bitte euch sehr, gebt uns Kraft, damit wir Polen ändern können, wie wir es versprochen haben. In den Umfragen stehen Trzaskowski und Nawrocki etwa gleich auf. Am Ende wird die Wahlbeteiligung entscheiden, prophezeien Experten. Ist sie hoch, hat Trzaskowski eine Chance. Bleiben viele Enttäuschte zu Hause, gewinnt Nawrocki. Denn die Wählerinnen und Wähler der PiS kommen auf jeden Fall.
Vor der Stichwahl um die Präsidentschaft in Polen kämpfen die Kandidaten um die Stimmen der letzten Unentschlossenen. Ein Bericht von Martin Adam war das. Vor genau einem Jahr hat der mutmaßliche Islamist Suleiman A. auf dem Mannheimer Marktplatz 6 Menschen mit einem Messer verletzt. 5 Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa sowie einen Polizisten, der dann 2 Tage später an seinen schweren Verletzungen starb. Heute haben die Stadt Mannheim und das Land Baden-Württemberg mit einer Gedenkveranstaltung an Ruvenlauer erinnert. Isabel Handrich war für uns dabei.
Völlige Stille auf dem Marktplatz. So kennt man diesen belebten Ort in Mannheim, auf dem heute auch wieder ein Wochenmarkt stattgefunden hat, eigentlich nicht. Trotz brütender Hitze sind einige hundert Menschen gekommen. Die Tat vor einem Jahr ist bei vielen noch sehr präsent.
Ich denke jeden Tag dann daran, weil ich nämlich in der Stadt war damals. Ich laufe jeden Tag hierher und lege eine Rose hin.
Traurig, dass überhaupt passiert sowas. Finde ich auf Deutsch gesagt scheiße. Muss nicht sein, darf nicht sein.
Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier vom großen Blechbläser-Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg. Dann kam der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht auf die Bühne. Im Namen der Familie des getöteten Polizisten verlas er einige Worte. Außerdem sprach er von der politischen Debatte, die das Ganze ausgelöst hat.
Das Attentat und der Tod von Ruvenlauer haben auch eine politische Diskussion entfacht. Eine Debatte über Zuwanderung, über Integration und den Schutz vor religiösem Fanatismus. Manche Beiträge zu dieser Diskussion waren verletzend, spaltend und herabwürdigend.
Wie weitreichend die Folgen der Tat waren und noch immer sind, verdeutlicht auch die Anwesenheit des Bundesinnenministers Alexander Dobrindt.
Polizisten geben jeden Tag in ihrem Dienst enorm viel und sie gehen mit ihrem Dienst immer wieder ein enormes Risiko ein. Und dieses Risiko ist nur dann einzugehen, wenn sie maximale Unterstützung der Politik erwarten können und genießen können und wenn ihnen der bestmögliche Schutz gegeben wird.
Auch Landesinnenminister Thomas Strobel war als Oberhaupt der Polizei von Baden-Württemberg vor Ort.
Er starb in einer Situation, in der er anderen helfen, Menschen retten wollte. Und für ihn selbst gab es dann keine Rettung mehr. Der Angriff dauerte nur wenige Sekunden. Und doch ist er mit einer Endgültigkeit verbunden, die für uns alle nur sehr schwer zu begreifen ist.
Nach einem interreligiösen Friedensgebet wurde mitten auf dem Marktplatz eine Infotafel enthüllt. Auf ihr zu sehen ein Foto von Ruven Lauer in Uniform. Außerdem wurde ein Gedenkstein in den Boden am Marktplatz eingelassen. Darauf drei Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt kniete sich über den Stein, während er eine Kerze an der Stelle niederstellte. Auch heute, ein Jahr nach der Tat, werden noch immer Blumen und Kerzen an den Marktplatz gebracht. Denn diese Tat vor einem Jahr in Mannheim, das haben mir viele Menschen gesagt, hat etwas verändert. Und das ist auch heute noch spürbar.
Ein Beitrag von Isabel Handrich war das. Auf der Münchner Theresienwiese haben am Nachmittag nach Polizeiangaben rund 300 Menschen des politisch rechten Bündnisses Gemeinsam für Deutschland demonstriert. Zeitgleich fand eine Gegendemonstration statt, an der sich laut Polizei ebenfalls etwa 300 Menschen beteiligt haben. Margit Ehrlich berichtet.
Unter den Teilnehmern bei dem politisch rechten Protest befanden sich auch AfD-Sympathisanten und Rechtsradikale. Das bestätigte der Veranstalter dem BR. Die Forderungen erstreckten sich über ein breites Themenfeld, darunter auch ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und ein Ende angeblicher Wettermanipulationen. Auch etablierte Medien wurden kritisiert. Die Gegendemonstranten protestierten gegen Rechtsextremismus und Nationalismus und setzten sich für gesellschaftliche Vielfalt ein. Unter den Teilnehmern der Gegendemo befanden sich Aktivisten von Antifa und der queeren Szene, sowie Parteivertreter der Linken. Laut Polizei versuchten die Gegendemonstranten, den Demonstrationszug des Bündnisses Gemeinsam für Deutschland zu blockieren. Die Polizei habe die Blockaden beendet. Weitere Zwischenfälle gab es demnach nicht.
Und wir bleiben noch in München, gehen aber in den Norden, in die Fußballarena. Da läuft gerade das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Paris hofft auf den ersten Sieg in der Königsklasse. Inter könnte zum vierten Mal den Titel holen. 11. Spielminute läuft, momentan steht es noch 0:0. Die indische Regierung hat jüngst eine Entscheidung getroffen, die für viele im Land von großer Bedeutung ist. Sie wird bei der nächsten landesweiten Volkszählung auch die Kastenzugehörigkeit ihrer Bürger erfassen. Denn das Kastenwesen spielt auch im Indien des 21. Jahrhunderts noch eine wichtige Rolle. Bis heute gibt es kaum verlässliche Zahlen, wie viele Menschen in Indien bestimmten benachteiligten Kasten angehören. Die Ergebnisse der Volkszählung, die könnten ihr Leben grundlegend verändern. Warum? Dazu jetzt der Bericht von Franziska Amler aus Neu-Delhi.
In Delhi sitzt Balram Yadav jeden Tag am Eingang eines Bürogebäudes. Er ist ein Guard, ein Wachmann, der kontrolliert, wer hineingeht. Ein ruhiger, unscheinbarer Job in der Großstadt. Dort spielt seine Herkunft kaum eine Rolle. Doch wenn er in sein Heimatdorf im Bundesstaat Uttar Pradesh zurückkehrt, zählt vor allem seine Kaste. Und die steht ganz unten.
Wenn es ein Fest oder ein Essen gibt, dann gibt es getrennte Reihen für verschiedene Kasten, also die oberen und die unteren. Wir sitzen nicht zusammen, wir essen getrennt. Das wird nicht verschwinden, das ist in den Dörfern tief verwurzelt.
Balram gehört zu einer der vielen Kasten, die in Indien als benachteiligt gelten. Schätzungen zufolge machen sie etwa die Hälfte der indischen Bevölkerung aus. Doch verlässliche Zahlen fehlen. Genau das ist das Problem. Die indische Regierung weiß nicht, für wen genau sie Sozialpolitik macht. Die letzte umfassende Zählung nach Kasten gab es 1931, noch unter britischer Kolonialherrschaft. Seitdem haben sich indische Regierungen davor gedrückt, das Thema wieder anzufassen. Nun hat die Regierung von Premierminister Modi dem Druck der Opposition nachgegeben. Das sorgt derzeit für Diskussionen. Auch im indischen Fernsehen. Indian government has announced that castes will be enumerated in the next census. Für manche privilegierte Gruppen könnte der Zensus bedeuten, Einfluss und Vorteile zu verlieren. Die Regierung verteidigt den Schritt. Indien, über 1,4 Milliarden Menschen, ein Land, das sich gern modern, digital und aufstrebend zeigt. Und doch prägt das Kastensystem den Alltag vieler Menschen bis heute. Es legt von Geburt an fest, wer dazugehört und wer nicht. Offiziell ist das System seit Jahrzehnten verboten. Die Verfassung untersagt Diskriminierung und verpflichtet den Staat, für Chancengleichheit zu sorgen. Deshalb gibt es Quoten im öffentlichen Dienst, an Universitäten, im Parlament. Doch wie gerecht kann so ein System sein, wenn niemand genau weiß, wie viele Menschen überhaupt betroffen sind?
This caste census will expose.
Dieser Kastenzensus wird aufdecken, wer tatsächlich die politische Richtung bestimmt. Nach unserer Einschätzung kontrollieren die oberen Kasten Indien. Ihr genauer Anteil ist aber schwer zu beziffern. Das wird nach dem Zensus anders sein.
Ashok Bharti gehört zu den Dalits, den sogenannten Unberührbaren. Sie stehen in der sozialen Hierarchie ganz unten. Seit Jahrzehnten kämpft er für soziale Gerechtigkeit. Für ihn ist der Zensus weit mehr als nur Statistik.
Indien ist eine Kastengesellschaft. Die Kaste ist hier Norm und Grundstruktur. Das führt zu Ausgrenzung, Diskriminierung, Benachteiligung sowie Vorstellungen von Über- und Unterlegenheit. Wenn wir soziale Gerechtigkeit wirklich umsetzen wollen, wird dieser Zensus ein Meilenstein sein.
This census is going to be Milestone.
Doch nicht alle sehen das so. Kritiker warnen, der Zensus könnte die Kastenzugehörigkeiten zementieren und die gesellschaftlichen Gräben weiter vertiefen. Wann genau die Erhebung stattfinden wird, ist noch unklar. Wachmann Balram hofft, dass es nicht bei Zahlen bleibt, sondern sich im Alltag etwas verändert. Je nach Ergebnis könnten neue oder erweiterte Quoten gefordert werden. Es ist absehbar, dass es zu neuen politischen Auseinandersetzungen kommen wird.
Indien wird bei der nächsten landesweiten Volkszählung die Kastenzugehörigkeit der Bevölkerung erfassen. Ein Bericht von Franziska Amler war das. Und hier im ARD-Infoabend haben wir natürlich auch das Champions-League-Finale für Sie im Blick, wenn Sie unterwegs sind, zum Beispiel im Auto. In der 12. Spielminute ist das erste Tor gefallen. Paris Saint-Germain führt mit 1:0 gegen Inter Mailand. Tagsüber 60 Grad im Schatten, in der Nacht dann Werte um den Gefrierpunkt und vor allem Sand. Auf 650.000 Quadratkilometern erstreckt sich Rub al-Khalil, die größte Sandwüste der Welt. Von den Arabischen Emiraten über Saudi-Arabien bis in den Oman und nach Jemen. Sie wird auch das leere Viertel genannt. In den 1930er Jahren haben britische Entdecker zum ersten Mal ihr Glück in der Riesenwüste versucht. Neuerdings bieten Reiseveranstalter Touren dorthin an. Unsere Korrespondentin für die Region, Anna Osius, war bei einer dabei.
Pascha lässt Luft aus den Reifen seines Geländewagens. Gleich geht es Offroad in die Wüste und auf dem Sand fährt es sich sicherer mit geringem Reifendruck. Wir sind am Rande des Rub al-Khali, übersetzt Empty Quarter, also das sogenannte leere Viertel auf der arabischen Halbinsel, die größte Sandwüste der Welt. Eine Fläche so groß wie ganz Deutschland und Italien zusammen. Die Sahara ist zwar die weltgrößte Wüste, aber sie besteht vor allem aus Steppen- und Geröllflächen. Das hier ist die größte Sandwüste der Welt. Die Dünen wandern und wachsen. Die höchste ist 300 Meter über dem Meeresspiegel hoch. Hier gibt es nichts, nur Sanddünen. Und hier arbeitet Pascha und begleitet Besucher aus aller Welt in die Einsamkeit. Abenteuertour in der Wüste, Entdecker der Neuzeit. Allein mit dem Sand, dem Nichts, dem Geländewagen und natürlich mit Pascha. Eigentlich kommt Pascha aus Pakistan. Seit 15 Jahren lebt er am Golf und hat gelernt, sich in der Wüste zurechtzufinden. Wir brauchen hier kein GPS. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wir sind hier die Sandkrieger des leeren Viertels. Ich liebe das Abenteuerleben. Pascha hat gelernt, im Sand zu fahren. Düne rauf, Düne runter. Im motorisierten Wüstenschiff mit Vierradantrieb. Auf einem Kamel die Wüste zu durchqueren, wie das einst britische Entdecker in den 1930er Jahren versuchten, er könnte sich das nicht vorstellen. Das waren harte Bedingungen damals, nur mit einem Kamel und zu Fuß unterwegs. Das Laufen ist sehr schwierig in der Wüste. Mark Evans hat genau das gemacht. Der britische Forscher liebt Entdeckertouren und hat sich vor einigen Jahren das leere Viertel vorgenommen. Das Problem ist, das leere Viertel ist heute leerer als je zuvor. In den 30er Jahren hatte es vor der Expedition heftig geregnet. Die Entdecker konnten also von einer Oase und Quelle zur nächsten gehen. Wir konnten das nicht. Und nicht jede Quelle ist trinkbar, die wir gefunden haben. Du denkst, es gibt Wasser, dann kommst du dahin und riechst schon, es riecht nach fauligen Eiern. Und die Kamele trinken das Wasser auch nicht. Unerträgliche Hitze. Auch die Kamele mussten auf die Expedition erstmal vorbereitet werden. Eine der größten Herausforderungen für uns war, Kamele zu finden, die stark genug waren, die Expedition zu schaffen. Die Beduinen von heute reiten kein vierbeiniges Wüstenschiff mehr, sie fahren ein vierrädriges. Und die Kamele sind verwöhnt. Sie leben in Camps mit Schatten, bekommen jeden Tag Futter und Wasser. Wir mussten unsere Kamele vor Beginn der Tour erstmal für 2 Wochen in eine Art Trainingslager stecken, um sie an die Belastung zu gewöhnen und sie abzuhärten. Tag und Nacht verbrachten die Forscher mit ihren Kamelen unter freiem Himmel, Wochen voller Entbehrungen und voller Zauber.
Your biggest enemy is the sun.
Wenn du im Sand unterwegs bist, ist die Sonne dein größter Feind. Und wenn die Sonne dann sinkt, dann weißt du, gleich kommt die Kühle der Nacht und der wunderbare Sternenhimmel. Und diese goldene Stunde, kurz bevor die Sonne sinkt, das ist der Moment, wenn die Wüste am magischsten ist. Von unglaublicher Schönheit.
Incredible beauty.
Der Zauber des leeren Viertels liege in seiner völligen Einsamkeit, sagt Mark. Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, wo du nicht einen einzigen Fußabdruck siehst. Kein einziges Licht in der Nacht, kein Flugzeug am Himmel, keinen Plastikmüll. Es ist so ein Privileg, dort zu sein. Und wenn man abends auf einer warmen Sanddüne sitzend, den Blick ins weite Nichts der Dünenlandschaft gerichtet, leise dem Prickeln der Sandkörner lauscht, die vom Wind davongetragen werden, beginnt man selbst als flüchtiger Besucher zu verstehen, warum dieser Ort der Stille, der Wüste, immer wieder neu entdeckt werden kann.
Anna Osius ist für uns in die größte Sandwüste der Welt gereist. Die Olympischen Spiele sollen wieder nach Deutschland kommen. 2036, 2040 oder 2044. Beworben haben sich München, Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr. Heute war Annahmeschluss und die Messlatte, die liegt spätestens seit den letzten Sommerspielen in Paris noch etwas höher, wie Johann Gallwitz berichtet.
Die Olympischen Spiele 2024 waren ein Feuerwerk.
Bienvenue in der größten Partyzone von Paris.
Und sie waren Inspiration. Bienvenue war gestern. Herzlich willkommen zu den Olympischen Spielen in Deutschland, soll es bald heißen. Aber wo genau? München, Berlin, die Region Rhein-Ruhr und Hamburg sind im Rennen. Die Entscheidung trifft am Ende der Deutsche Olympische Sportbund. Vorstandsmitglied Volker Bouffier findet, alle 4 Konzepte haben was.
Die Präsentationen waren sehr, sehr eindrucksvoll. Unterschiedlich, aber eindrucksvoll.
München betont seine Erfahrung mit sportlichen Großereignissen. Die Region Rhein-Ruhr möchte wie alle 3 Bewerber auf bereits vorhandene Sportstätten setzen, aber mit Schwimmwettbewerben im Gelsenkirchener Fußballstadion ein Ausrufezeichen setzen. Hamburg will sich Paris zum Vorbild nehmen und die Spiele in die Kulissen der Stadt integrieren. Und Berlin setzt auf sein Olympiastadion, die Strahlkraft als Hauptstadt und Beachvolleyball vorm Brandenburger Tor. 4 Konzepte, 4 Konkurrenten, potenzieller Stunk, oder?
Das denke ich nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck. Ich habe in unserer internen Besprechung sehr klar gemerkt, es geht um die beste Bewerbung und nicht um andere schlecht zu machen.
Natürlich sehen sich die Bewerber trotzdem als Konkurrenz. Aber tatsächlich scheinen sie auch das große Ganze im Blick zu haben. Berlins Bürgermeister Kai Wegner.
Wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Jetzt, da alle Konzepte eingereicht sind, geht der DOSB erstmal mit dem Rotstift drüber und gibt den Bewerbern die Chance, nachzubessern. In Stufe 2 haben die Bewerber bis Juni 2026 Zeit, ein Referendum durchzuführen. Ein Punkt, an dem deutsche Bewerbungen in der Vergangenheit oft scheiterten. Aber zumindest in München klingt es in der Fußgängerzone dieses Mal anders.
Ja, warum nicht?
Und wenn wir es finanziert bekommen, ist doch gut, oder?
Also mir würde es schon gefallen. Ich habe zwar bei den letzten 2 Abstimmungen dagegen gestimmt, aber jetzt bin ich schon dafür, dass in München mal wieder was vorangeht.
Okay, die kehren doch her. Du musst dich doch was rühren, Herrin.
Im Herbst 2026 trifft der DOSB dann eine finale Entscheidung. Und achtet dabei stark darauf, ob das Konzept zu den Vorstellungen des Internationalen Olympischen Komitees passt. Denn darauf kommt es ja an, dass sich die deutsche Gewinnerstadt gegen die Bewerber aus aller Welt durchsetzt.
Und dann sollen sich alle hinter die Stadt stellen, die es am Ende geworden ist. Denn das soll ja sozusagen ein Ruck durchs ganze Land sein.
Beim IOC gewinnt nicht immer das beste Konzept. Meistens geht es um politische Interessen. Die Spiele 2036 dürften nach Katar oder Indien gehen. Aber wenn Europa wieder an der Reihe ist, will der DOSB bereit sein. Ob mit München, Berlin, Rhein-Ruhr oder Hamburg.
Olympia soll nach Deutschland kommen. Über den Wettstreit der potenziellen Gastgeberstädte berichtete Johann Gallwitz.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Seit 21 Uhr läuft das Champions-League-Finale Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand in München. Erich Wartusch aus unserer Sportredaktion ist bei mir im Studio. Paris ist in Führung gegangen.
Ja, von Anfang an war PSG die bestimmende Mannschaft. Der erste Torschuss nach 9 Minuten durch Doué, ein Distanzschuss, den Jan Sommer im Mailänder Tor noch problemlos halten konnte. Dann aber in der 12. Minute Ashraf Hakimi völlig frei zentral vor dem Tor. Aus 6 Metern macht er das 1:0 und vor wenigen Minuten dann auch sogar schon das 2:0. Désiré Doué halb rechts den Ball mit der Brust angenommen, aus etwa 12 Metern abgezogen. Also klare Führung schon nach jetzt 24 gespielten Minuten 2:0 für Paris gegen Inter Mailand. Zwei Deutsche stehen unter den besten 16 bei den Tennis French Open. Nach Daniel Altmaier hat es heute Nachmittag auch Alexander Zverev geschafft. Guido Ringel hat in Paris einen starken Vorjahresfinalisten gesehen.
Alexander Zverev beeindruckt Paris und vielleicht auch sich selbst ein wenig nach einer durchschnittlichen bis durchwachsenen Saison bislang. Jetzt dieses Match beim Grand Slam Turnier. 3 Sätze, wenig gewackelt. Stattdessen Flavio Cobolli mit Druck und Eleganz dominiert. Das war richtig gut vom Hamburger.
Ich fand den ersten Satz eigentlich fast perfekt von mir. Ich fand, dass ich sehr, sehr gut von der Grundlinie gespielt habe. Ich fand, dass ich gut returniert habe und meine Sachen auch wirklich mehr oder weniger im Griff gehabt habe. Und am zweiten Satz, ja, war es für mich etwas schwieriger physisch gesehen. Aber dann war es wichtig, glaube ich, dass ich in den zweiten Satz doch gewonnen habe und ja, in 3 Sätzen vom Platz gegangen bin.
Alexander Zverev hatte vor allem in den Sätzen 1 und 3 eine Form, die an seine besten Zeiten hier in Paris erinnerten. Vor allem an das letzte Jahr, als er hier im Finale stand. Das ist jetzt noch immer weit weg, aber mit Leistungen wie gegen den Italiener Cobolli wieder ein bisschen realistischer. Denn dieses druckvolle Spiel von der Grundlinie gepaart mit einem unwiderstehlichen Aufschlag, das können nur wenige in der Welt so präsentieren. Und deswegen muss man beinahe wieder erwarten, Zverev auch in diesem Jahr wieder im Kreis der Favoriten haben auf den Titelgewinn. Zum 8. Mal in Folge, Achtelfinale in Paris für Zverev. Das ist eine laute Aussage. Und das an einem Tag, an dem sich in Paris viel mehr um Fußball dreht und das Champions-League-Finale. Und auch deswegen eher eine Randnotiz, das Aus schon in der 2. Runde für das Doppel. Krawitz-Pütz, das hier gesetzte Duo, hatte sich viel mehr ausgerechnet.
Oscar Piastri wird in der Formel 1 den großen Preis von Spanien morgen Nachmittag von der Pole Position aus in Angriff nehmen. Der Australier mit seinem McLaren im Qualifying eine klare Bestzeit hat er erzielt und verwies dabei seinen britischen Teamkollegen Lando Norris auf Platz 2. Achim Scheu ordnet ein.
Also es ist schon beeindruckend, wie McLaren in diesem Jahr die Formel 1 dominiert. 6 der bisherigen 8 Saisonrennen konnten die papayafarbenen Rennautos gewinnen. 4-mal Oscar Piastri, 2-mal Lando Norris. Der einzige, der mit dem McLaren mithalten kann, ist Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der immerhin auch schon 2-mal in diesem Jahr gewinnen konnte. Er hat auch die letzten 3 Jahre in Barcelona gewonnen. Er sitzt den McLaren im Nacken, startet von Rang 3. Dahinter dann die Mercedes auf den Startplätzen 4 und 6 sowie Ferrari auf 5 und 7. Die sind aber, was den Sieg angeht, beide wahrscheinlich wieder nur Statisten. Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche in der Formel 1, geht in seinem Sauber vom Platz 16 aus ins Rennen.
Fast jedes Jahr haben die Athleten Wetterglück beim Mehrkampf-Meeting im österreichischen Götzis. Das war auch heute am ersten Wettkampftag nicht anders, Martin Raspe.
So kann man bei seiner Premiere in Götzis einen Zehnkampf starten. Leo Neugebauer, der Olympia-Zweite, hat sie gleich aufgenommen, die Stimmung im Stadion und in gute Leistungen umgemünzt.
Einfach ein geiles Meet. Bin so froh, hier zu sein, endlich mal, nach so vielen Jahren. Und bisher bin ich sehr zufrieden, einfach nur generell. Zehnkampf zu absolvieren, ersten Tag, verletzungsfrei ist das Allerwichtigste. Bin ziemlich zufrieden damit, freue mich schon auf morgen.
Neugebauer liegt nach 5 Disziplinen auf Rang 5, ist auf WM-Qualifikationskurs und hat mit einem starken zweiten Tag auch die Chance auf einen Podestplatz beim 50-jährigen Jubiläumsmeeting in Götzis. Gut läuft es auch für Niklas Kaul, den Weltmeister von 2019. Er ist als 13. auf Kurs persönliche Bestleistung und die würde auch die direkte Qualifikationsnorm für die WM im September bedeuten. Kaul setzt dabei auch auf seinen starken zweiten Tag. In Führung nach 5 Disziplinen Aiden Owens-Delermy aus Puerto Rico.
und bei den Frauen deutlich die US-Amerikanerin Anna Hall. Gleich drei Medaillen holten zum Abschluss der Europameisterschaft im Turnen die Deutschen bei den Gerätefinals. Besonders hell strahlt die Silbermedaille von Andreas Toba in seinem letzten Wettkampf der Karriere Platz 2 am REC. Außerdem Nils Dunkel Europameister am Barren. Hier holte sich Timo Eder die Bronzemedaille und noch die Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga. Kiel schlägt Hamburg 38-37. Der Absteiger Potsdam verliert gegen Göppingen 21-25 und Gummersbach gewinnt gegen Leipzig 32-31.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die radikal-islamische Hamas hat einem zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereit, 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Voraussetzung sei, dass Israel im Gegenzug eine Reihe palästinensischer Gefangener gehen lasse. Von der israelischen Regierung gab es darauf zunächst keine Reaktion. In Berlin-Lichtenberg hat die Polizei am Abend ein besetztes Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale geräumt. Dutzende Menschen waren in das Objekt eingedrungen. Georg-Stefan Rosef, RBB 24.
Kurz vor 15 Uhr ging die Meldung bei der Berliner Polizei ein, dass ein Kantinengebäude auf dem ehemaligen Stasi-Areal an der Ruschestraße von Aktivisten besetzt wurde. Mit rund 190 Einsatzkräften rückte die Berliner Polizei an. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und zu Gefangenensammelstellen gebracht. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen.
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um eine 71-jährige alte Pilotin und eine 84-jährige Hausbewohnerin. Grund für den Absturz könnte ein Motorschaden gewesen sein. In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Es sei wichtig, queere Menschen auch abseits der großen Städte sichtbar zu machen, sagte eine Mitorganisatorin dem RBB. In München läuft gerade das Finale der Fußball-Champions League. Paris Saint-Germain spielt gegen Inter Mailand. Nach etwa einer halben Stunde steht es 2-0 für Paris. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21-25 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig bei bis zu 29 Grad. Die Zeit, es ist 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Oliver Fritzl, heute aus dem Studio von BR24 in München. Einen schönen guten Abend. Deutschland und Digitalisierung, das ist so eine Sache. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ist trotzdem hoffnungsvoll, dass wir es in die EU-Top 3 in Sachen Digitalisierung schaffen. Wie das klappen soll und was Wintergerst von einer Digitalabgabe für die großen Tech-Konzerne hält, verrät er im ARD-Interview der Woche. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems hat mit dem Präsidenten des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche gesprochen.
Herr Wintergerst, Sie vertreten mit Ihrem Verband die Interessen der Digitalwirtschaft in Deutschland und Sie haben sich schon länger ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Jetzt ist es da. Sind Sie happy?
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten zwei Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur, und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Also ich glaube, er wusste, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Ist Bundeskanzler Friedrich Merz eigentlich auch auf Sie zugekommen mit dem Angebot, Digitalminister zu werden?
Personalien wird ja immer viel spekuliert, aber ich habe dafür gar nicht zur Verfügung gestanden. A, leite ich ein Unternehmen, B, leite ich den Verband und C, die Personalentscheidungen sind ja zum Schluss in dem kleinen Kreis um Herrn Merz rumgefallen. Was da alles dann diskutiert worden ist, weiß ich ja gar nicht.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedener Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Soweit zum Stand jetzt. Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Herr Wintergerst, gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also zwei Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren. Das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese Per-General-Klausel, diese 2000 Schriftform-Erfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten. Es gibt Homeoffice und man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden. Man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt es Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn einen digitalen Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, würde man sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen, sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen, oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Das liegt ja dann aber auch oft an unternehmerischen Entscheidungen. Haben wir es, salopp gesagt, auch die Unternehmen teilweise verpennt, wenn so viel Geld auf der Straße liegt?
Ja, also man kann sagen, dass die Krise der deutschen Wirtschaft auch eine Krise der zögerlichen Digitalisierung ist. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der Ebene der Politik und Verwaltung, aber auch auf der unternehmerischen Ebene.
Sie hören gerade Ralf Wintergerst im ARD-Interview der Woche. Er ist Präsident vom Bitkom. Das ist der Verband der Digitalwirtschaft in Deutschland. Herr Wintergerst, Eines der großen Hemmnisse, von dem Unternehmen, auch aus der Digitalbranche, immer wieder berichten, ist die Bürokratie und die Regulierung hier in Deutschland. Sie dürfen gleich ein Plädoyer für den Abbau von Bürokratie halten, aber ich fände es spannend, mal aus Ihrer Perspektive zu hören, warum und wo Bürokratie und Regeln auch mal gut sein können.
Ja, ich meine, Bürokratie und Regeln geben natürlich einen Rahmen. Einen Rahmen für, wie man Produkte einsetzt, für welche Themen dann auch ein Hersteller beispielsweise haftbar ist. Ich nehme mal einen ganz konkreten Bereich, künstliche Intelligenz. Es wird ja sehr stark diskutiert, muss das reglementiert werden? Also ich bin schon der Meinung, dass das reglementiert werden muss. Und das sagen auch ganz, ganz viele andere Unternehmer und auch ganz viele führende Wissenschaftler sind dafür, dass das reglementiert wird. In Europa, und ich muss jetzt auf die europäische Ebene gehen, weil die meiste Digitalregulierung aus Europa kommt. In Europa herrscht die Meinung, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähig sind. Und das sind wir halt nicht. Und dadurch, dass wir so viel regulieren, haben wir ganz, ganz viel Verwaltung geschaffen. Und diese Verwaltung kostet die Unternehmen heute ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld, so die Meinung der Unternehmen, so auch meine Meinung, sollten wir lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben, statt für die Verwaltung und für die Bürokratie.
Okay, Sie dürfen jetzt wie versprochen auch die Gegenrede halten, hat ja gerade schon fast angefangen. Aber machen Sie es mal konkret für die Menschen da draußen. Ein Beispiel, wo eine Tech-Firma an der Bürokratie verzweifelt.
Ja, es gibt ein Gesetz, das beschreibt, dass man jeden Lieferanten auf der Welt auf ganz, ganz viele Dinge überprüfen muss. Das kann man auch machen. Es wird natürlich hinterher irgendwann mal sehr, sehr kompliziert, weil die Welt heute so in den Lieferketten aufgeteilt ist, dass irgendwelche Teile immer aus ganz vielen Ecken der Welt kommen können, bis ein ganzes Produkt entsteht. Wenn man das alles nachverfolgen muss, muss man natürlich ganz komplizierte IT-Systeme einführen. Man muss zusätzlich Mitarbeiter einstellen, die die Verwaltung dieser Leistung immer beobachten. Und das kostet richtig viel Geld. Also im Falle des eigenen Unternehmens sind das Millionenbeträge. Dieses Geld würde ich lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben.
Wenn wir über Regeln und Regulierung im Netz sprechen, dann muss man in Deutschland eigentlich auch über Markus Becketal sprechen, falls ihn da draußen jemand nicht kennt. Er ist so ein bisschen das Gewissen, das deutsche Gewissen des Internets, ein Netzaktivist und Datenschutzfürsprecher. Auf jeden Fall hat Markus Becketal den Digitalminister Wildberger auf der Republika vor einigen Tagen gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass es mal demokratische Räume im Netz gibt, die nicht in der Hand von Tech-Milliardären liegen. Können Sie sich das vorstellen, Herr Wintergerst?
Na, mit Wikipedia haben wir ja so ein quasi noch, das ist ja ein sich selbst verwaltendes System für Informationen. Aber Sie haben ja nach der digitalen Welt gefragt, die auch demokratische Züge hat. Also was uns gut tun würde in Europa ist, wenn wir eigene Angebote aufbauen, die aus Europa kommen, wo wir auch eine gewisse technologische Souveränität über die Technologien, die eingesetzt werden, haben, auch über die Algorithmen, ob sie demokratisch verwaltet werden, vermag ich gar nicht zu sagen, denn zum Schluss entstehen Angebote dadurch, dass eine Nachfrage da ist und dass jemand bereit ist zu investieren. Und wenn es allen gehört, weiß ich nicht, ob hinterher die Angebote dann noch so stehen und gut verfügbar sind.
Gerade auch vor diesem Hintergrund bietet KI eine Chance für solche freien Räume im Netz?
Puh, das ist eine Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, denn KI ist ja zumindest aus der heutigen Sicht, wenn wir die gegenwärtig hochgeschätzten sogenannten Large Language Modelle anschauen, die hohe Datenvolumen verarbeiten und neue Kontexte herstellen, ja noch eine schwache KI. Also das heißt, die hat ja eigentlich gar keine wirkliche eigene Intelligenz, sondern sie verarbeitet ja nur weiter, was bereits gedacht worden ist. Und ob das dazu beiträgt, dass wir demokratischer werden, ich würde mal sagen, aus dem Bauch heraus würde ich es fast bezweifeln. Denn da müsste ja ein Stück eigene Intelligenz drin sein, die momentan noch nicht da ist. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen brauchen, bis es da ist. Viele sagen zwar, es geht in die Richtung, aber ich glaube, der Punkt, bis die Maschinen übernehmen, das dauert noch ein bisschen. Nur dann könnten sie einen Beitrag dazu leisten.
Was man im Zusammenhang mit KI oft hört, sind Extreme. Also entweder ist KI der Untergang der Welt, wie wir sie kennen, oder wir brauchen jetzt sofort ein Moratorium, sonst war es das mit uns. Aber auf der anderen Seite hört man oft, dass KI der Messias sein soll, der uns von aller lästiger Arbeit befreit und die Welt zum Besseren verwandelt. Wo ordnen Sie sich denn persönlich auf diesem Spektrum ein zwischen diesen Bewertungen von KI?
Ja, auf jeden Fall nicht in den extremen Punkten. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass die KI der Heilsbringer schlechthin ist. Also ich kann es ja auch aus der eigenen Unternehmenssicht sagen. Also durch KI werden bei uns zumindest keine Jobs wegfallen. Sie werden aber das Leben in verschiedenen Jobs einfacher machen und sie werden auch die Aufgaben im Unternehmen verändern können. Also so viel Kraft hat die KI aus der heutigen Sicht und in Zukunft denke ich natürlich auch. Und gleichermaßen muss man natürlich sehen, dass die Menschen auch immer einen Hang haben, die Dinge nicht gut zu machen. Man sieht das ja an den vielen militärischen Konflikten, die heute sind, die aus vielen machtpolitischen Kalkülen gemacht werden. Und die Anwendung von KI in diesen Bereichen ist natürlich keine schöne Vorstellung. Und die Extremen sagen ja, dass der letzte und der beste Algorithmus überleben wird. Und das mag man sich ja gar nicht irgendwo vorstellen. Deswegen braucht es auch da an dem Punkt einen globalen Willen, Dinge einzuschränken und für bestimmte Anwendungen gar nicht freizusetzen. Das wird allerdings schwer zu kontrollieren sein, denn die Welt versteht sich ja im Moment nicht wirklich ganz so gut.
Ob man KI jetzt positiv oder negativ bewertet, es gibt den KI-Hype. Welche Chance haben wir in Deutschland davon noch zu profitieren?
Nun, wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes demografisches Problem. Die Bevölkerung in unserem Land wird älter. Es gehen ganz viele Leute in den Ruhestand. Die sogenannten Babyboomer, also die 60er Jahre, End-50er Jahre, gehen dann in den Ruhestand. Die fehlen am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, wir können nur über Produktivitätsgewinne, und da wird KI einen großen Teil spielen, administrative Aufgaben zu übernehmen, das noch aufholen. Denn ansonsten müssten wir ja ganz, ganz viel qualifizierte Zuwanderung haben, Zuwanderung überhaupt, was momentan ja auch ein schwieriges gesellschaftliches Thema ist, um das aufzufangen. Das heißt, um die Arbeit, die anfällt in der Verwaltung, zum Beispiel in der Bundesanstalt für Arbeit, da arbeiten 130.000 Menschen. Ob wir die zukünftig dort noch haben, ist in Frage zu stellen. Also müssen wir die Arbeit verändern, und künstliche Intelligenz kann diese Arbeit verändern und dabei helfen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit dem Bitkom-Präsidenten Ralf Wintergerst. Herr Wintergerst, wir erleben gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika eine gigantische Deregulierung der großen Tech-Konzerne. Ist das Ihre Vision, wie es in Deutschland und Europa aussehen soll?
Also meine Vision und Idee von Europa ist, dass auf jeden Fall weniger reguliert wird. Also die Idee, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähiger werden, funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, es wird völlig überschätzt in Brüssel und Berlin, dass diese Regulierung so viel hervorruft, dass wir Wettbewerb. Also wir fallen ja in allen Indizes zurück, alle europäischen Länder. Also das funktioniert nicht. Ich denke, wir müssten einen besseren europäischen Freihandel haben, die Europäische Kapitalmarktunion, weniger Bürokratie durch Brüssel. Das würde uns viel, viel weiterhelfen. Den Gegenpol, so wie es in den USA funktioniert, und ich nehme den zweiten Gegenpol auch noch, wie in China, ist, glaube ich, nicht die Formel für Europa. Europa braucht sein eigenständiges Denken, denn dafür stehen wir ja in Europa. Und ich denke, in Europa sollten wir uns so organisieren und aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig werden, auch über eigene Technologieinvestitionen. Denn wir müssen ja heute die ganzen digitalen Produkte aus den USA und zum größten Teil auch aus China importieren. Und hier könnten wir einen Unterschiedspunkt setzen. Es ist sozusagen ein Mittelweg zwischen weniger Regulierung und mehr Technologieinvestitionen.
Muss ich gerade von dem Import von Technologie aus dem Ausland sprechen. Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10% Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Wenn wir mal auf der internationalen Bühne bleiben und den USA, Sie haben auch gerade nochmal die amerikanischen Tech-Unternehmer ja erwähnt, da sind viele von zu rechtsextremen teils Galionsfiguren aufgestiegen. Sie kennen ja Ihre Verbandsmitgliedsunternehmen beim Bitkom. Was hält denn deutsche Tech-Chefs davon ab, zum deutschen Elon Musk zu werden?
Ich glaube, dass wir einfach in der Philosophie, wie Unternehmen geführt werden, ganz anders sind. Die amerikanische Philosophie der Unternehmensführung ist ja ganz anders geprägt. Die Kapitalmarktorientierung macht ganz viel Druck auf Unternehmen, sich ganz schnell zu verändern. Und dadurch kommen auch Personen wie Elon Musk hoch, die halt über waghalsige Geschäfte plötzlich ganz viel Geld generieren für ganz wenige Leute. In Europa ist das anders. In Europa sind die Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, noch bankenfinanziert. Auch viele unserer Mitgliedsunternehmen sind noch bankenfinanziert. Die Banken haben natürlich kein Interesse, die Kredite, die sie Unternehmen geben, abzuschreiben. Deswegen diskutiert man hier eher, was der Weg der Unternehmensführung nach vorne ist. Das zieht andere Unternehmensführer an, die nicht so laut und die nicht so extrem extravagant sind wie die amerikanischen Führer, die wir manchmal sehen. Also rein philosophisch ist da ein großer Unterschied. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Europa braucht kein Elon Musk. Europa bräuchte eher wieder einen neuen digitalen Mittelstand. Also Deutschland würde es gut tun, wenn wir 1000 Unternehmen hätten, die 100 Millionen Euro Umsatz machen im Digitalbereich. Das ist auch eine hohe Substanz und die würden auch ein gutes Steueraufkommen für den deutschen Staat bedeuten. Das sollten wir fördern.
Sie haben Anfang des Jahres ein Wahlaufrufvideo gemacht und darin vor Parteien mit extremen Ansichten gewarnt. Vergangenes Jahr haben Sie es auch ganz explizit gemacht und vor der AfD gewarnt. Was sind Ihre Befürchtungen im Hinblick auf die AfD?
Und man muss sich ja die Programme anschauen, die die Parteien veröffentlichen. Und das tun wir ja im Bitkom, das tue ich auch persönlich, weil man macht sich ja auch eine eigene Meinung darüber. Und wenn man sich die Programme anschaut, dann ist natürlich, wenn wir eine Digitalwirtschaft anschauen, wenn wir Technologien, Innovationen anschauen, dann brauchen wir relativ klar eine offene und freie Gesellschaft. Wenn wir uns also abschotten, wenn wir andere Technologien nicht mehr nutzen, wir werden nicht schnell autark werden. Wir brauchen auch Mitarbeitende aus anderen Ländern. Ein Deutschland, das sich abschließt, wird nicht vorwärts kommen, sondern weiter zurückfallen. Und es ist der Inhalt der Programme, der den Unterschied macht.
Herr Winterkerst, nach diesem Negativszenario und zum Ende dieses Gesprächs, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Regierung nicht vorzeitig zerbricht, dass wir 4 Jahre schwarz-rot, 4 Jahre ein Digitalministerium haben werden. Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Und wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Soweit die Zielvorstellung, wo wir stehen müssen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir da stehen werden?
Also auf jeden Fall werden wir vorwärts kommen, denn die Regierung hat schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ein Digitalministerium, ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit guter Ausstattung. Wir werden die digitale Infrastruktur Deutschlands ausbauen. Dazu sind schon Maßnahmen verabschiedet worden. Ich denke, es werden weitere Maßnahmen folgen und auch die Unternehmen werden dann wieder Vertrauen gewinnen und mehr investieren. Und wenn das in Kombination passiert und wir einen dritten Punkt hinkriegen, dass wir Deutschland insgesamt digital affiner machen, dann sind wir wieder auf der Gewinnerstraße. Und ich halte das nicht für unmöglich, sondern für gut möglich.
Sagt der Bitkom-Präsident Ralf Winterkerst im ARD-Interview der Woche, das es übrigens auch als Podcast gibt. US-Präsident Trump versetzt seine Handelspartner mal wieder in Aufregung. In einer Rede hat er angekündigt, die Importzölle auf Stahl in die USA auf 50% zu verdoppeln. Auch Aluminium soll betroffen sein. Die neuen Sätze sollen schon ab Mitte nächster Woche gelten. Die deutsche Stahlindustrie zeigt sich besorgt und spricht von einer neuen Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt. Die Einzelheiten von Rebecca Reinhardt.
Die 50% Abgabe sei eine massive Belastung für die Branche. So kommentiert die Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerstin Maria Rippel, die Ankündigung Trumps, die Einfuhrzölle auf Stahl zu verdoppeln. Davon wäre Deutschland als einer der 10 größten Stahlexporteure in die USA besonders betroffen. Der Branchenverband fürchtet, dass traditionelle Lieferländer damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge: weltweit produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet. Schon jetzt werde ein Drittel des verwendeten Stahls in der EU importiert. Allein aus Russland kämen jährlich rund 3,5 Millionen Tonnen, so die Geschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Wenn durch den weggebrochenen US-Markt nun noch mehr Wettbewerber dazukämen, drücke das die Preise und schwäche die heimische Branche weiter. Gestern von US-Präsident Trump angekündigt, sollen die verschärften Zölle bereits ab kommendem Mittwoch gelten. Deshalb arbeitet die EU-Kommission nun unter Hochdruck an Mitteln, die europäische Industrie zu schützen, und bemüht sich um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA. Der Branchenverband begrüßt das und fordert von der Bundesregierung, den im Koalitionsvertrag angekündigten Support für Brüssel so wörtlich auch zu leisten.
Das war der ARD-Infoabend aus dem Studio von BR24 in München. Gleich geht's weiter mit der ARD-Infonacht. Die Kolleginnen und Kollegen von NDR Info in Hamburg übernehmen. Ihnen noch einen angenehmen Abend.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Tim Korge. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das hat Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitgeteilt. Es ist das erste persönliche Treffen von Merz und Trump. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus, hieß es. Dabei soll es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Diese sollen am Mittwoch in Kraft treten. Die deutsche Stahlbranche reagiert beunruhigt auf die Ankündigung von Trump, die Importzölle zu verdoppeln. Die Rede ist von einer neuen Eskalationsstufe. Gisela Former.
Von einer massiven Belastung spricht die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Rippel. Dies werde die deutsche Stahlindustrie auf vielfältige Weise treffen. Die Chefin des Branchenverbands warnt außerdem, dass dann andere traditionelle Lieferländer ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Dadurch werde sich der ohnehin erhebliche Importdruck auf Europa verschärfen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl.
Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Daran nahm auch Bundesinnenminister Dobrindt teil. Außerdem wurden eine Infotafel enthüllt und ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Der 29-jährige Polizist Ruven Lauer war vor genau einem Jahr von einem mutmaßlichen Islamisten attackiert worden. Lauer starb später im Krankenhaus. In Berlin-Lichtenberg hat die Polizei am Abend ein besetztes Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale geräumt. Dutzende Menschen waren in das Objekt eingedrungen. Georg Stefan Russeff, RBB 24.
Kurz vor 15 Uhr ging die Meldung bei der Berliner Polizei ein, dass ein Kantinengebäude auf dem ehemaligen Stasi-Areal an der Ruschestraße von Aktivisten besetzt wurde. Mit rund 190 Einsatzkräften rückte die Berliner Polizei an. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und zu Gefangenensammelstellen gebracht. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen.
In München läuft gerade das Finale der Fußball Champions League. Im Spiel Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand steht es zur Halbzeit 2:0. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21:25 verloren. Die Mannschaft stand schon vor dem Spiel als einer von zwei Abstiegsmannschaften.